ist eigentlich schon alles gesagt. Und doch gibt es noch so viel zu sagen. Weil ich weiß, wenn wir dieses Licht, von dem wir gesungen haben und von dem Jesus spricht, wenn wir das Licht sein wollen in der Welt, dann brauchen wir nicht nur Jesus, dann brauchen wir nicht nur Geschwister, dann brauchen wir nicht nur Gemeinde, brauchen wir all das zusammen. Und wenn wir da stark sind, dann gibt es einem, dem das gar nicht gefällt, und wir wissen, wie der heißt. Und dem wollen wir nicht die Ehre geben, sondern wir wollen wirklich durchhalten und wollen sagen, uns gegenseitig ermuntern, gebt niemals auf, haltet durch. So, gebt niemals auf, haltet durch. Das war mein Motto heute. Und wenn wir jetzt einfach nur mal unser Leben, wo wir denken, das Leben ohne Gott, also so der Alltag, die Arbeit, das Einkaufen, was ist um uns los an Krankheiten, an Kriegen und, dann brauchen wir das Wort schon. Wenn wir jetzt aber tiefer gehen und gehen in unsere geistliche Arbeit, wenn wir das gut machen, was Gott von uns will, dann steht der Teufel Gewehr bei Fuß und er lässt uns nicht einfach so mal tun. Der lässt uns nur dann in Ruhe, wenn wir ihm sowieso schon gehören, dem Teufel. Dann lässt er uns in Ruhe. Aber da wir ja Gott nachfolgen, brauchen wir diese ermutigenden Worte, dass wir eben niemals aufgeben sollen. Lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir eingetreten sind. Also, wenn ich das jetzt vor 30 Jahren gelesen hätte, hätte ich gedacht, was für ein Wettlauf? Um was geht's denn überhaupt? Von was reden die denn überhaupt hier in diesem Buch? Und da möchte ich jetzt ein bisschen mit euch hinschauen, was Gott für uns will. Und als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, dann kam mir folgender Satz, wo ich dachte, auweia, kannst du das bitte weiterklicken? Das dauert ja viel zu lang. Zwischen den großen Dingen, die wir nicht tun können, und da gibt es ja eine ganze Menge, und den kleinen Dingen, die wir nicht tun werden, weil wir sie oft gar nicht sehen oder für zu gering halten, dazwischen besteht die Gefahr, da gibt es die Gefahr, dass wir eben nichts tun. Das ist so ein wahrer Satz, ja? Und ganz ehrlich, wer findet sich da nicht drin? Wie oft ist der Tag rum und wir sagen, oh, jetzt hätte ich doch das tun wollen und das tun können. Und dann sind wir abends, legen uns ins Bett und denken, und was hast du jetzt eigentlich wirklich getan für Gott? Manchmal können wir eine kleine Liste machen, aber ganz oft sagen wir, wir hatten ihn nicht auf dem Schirm und ich habe eigentlich nichts getan, was Gott gefallen könnte oder doch. Okay, das ist jedem sein eigenes Ding. Es war so ein Satz, da habe ich gesagt, ja, den muss ich mir so mal merken. Ich will mich selbst manchmal fragen, was habe ich mit meiner geschenkten Zeit gemacht? Ich blieb jedenfalls bei diesem Inhalt stehen, nichts tun. Das können wir uns doch eigentlich gar nicht erlauben als Christen, oder? Gott sagte doch, wir sollen fleißig sein. Wir sollen die Kindschaft Gottes so richtig ausleben, genießen. Ich muss gerade an Anne Bärbel und Bachram denken. Wie alt ist Anne Bärbel? 75 oder sowas. Die fliegen jetzt nach Zypern und helfen dort Menschen, Flüchtlingen. Die haben ja schon immer Iranerarbeit gemacht. Die tun jetzt noch was in ihrem Alter. Und Anne Bärbel sagt, ja, wenn ich nichts tue, habe ich bald noch mehr Schmerzen. Ich muss mich bewegen. Ich muss etwas tun. Und dann denke ich, ja, das ist einfach berühren vom Herrn, dass das Herz Gottes einfach angerührt. Sie könnte auch sagen, jetzt habe ich genug gemacht in meinem Leben, jetzt bleibe ich einfach daheim und jetzt gucke ich halt 3 Stunden oder 5 Stunden Fernsehen am Tag, was weiß ich, sag halt mal irgendwas. Ja. Wir sollten die Kindschaft Gottes aber so ausleben und genießen. Und wisst ihr, wenn wir das dann machen, da haben wir auch noch Freude dabei. Das kann man sich aber nicht vorstellen, weil man es vielleicht noch nicht getan hat. Aber wenn wir es getan haben, für andere da zu sein, dann werdet ihr Freude daran finden. Und wir müssen uns aber auch zurüsten lassen für so einen Job da draußen, für die Arbeit, im Reich Gottes. Das ist Arbeit im Reich Gottes. Und nein, du musst nicht immer deinen Job aufgeben. Du musst es sowieso überhaupt nicht. Wenn überhaupt, hält dir Gott mal so eine Alternative hin und sagt, guck mal, das kannst du auch machen. Und er bereitet die Wege immer vor. Aber du kannst auch im Reich Gottes arbeiten, da wo du gerade bist. Wir sollen Nachfolger sein. Und ich höre dann doch schon immer so ein bisschen Gemurmel, ach nee, nicht noch eine Arbeit. Ich habe schon so viel, ich weiß ja sowieso schon nicht mehr, wo ich anfangen soll. An solchen Sätzen, die ich auch noch von mir selbst kenne, da merke ich, dass man manchmal doch noch nicht wirklich verstanden hat, um was es eigentlich wirklich geht im Reich Gottes. Und dass man sich nicht so wirklich auf die Führung Gottes verlässt. Sonst würde man, glaube ich, andere Worte sprechen. Also bei mir hat es auch viele Jahre gedauert, bis ich das mal gerafft habe. Und auch, dass man nicht verstanden hat, dass dieses Leben hier nur eine Übergangsstation ist für das wirkliche Leben mit Jesus, das aber hier schon beginnt. Dass das erst noch kommt, das wissen wir. Dass wir hier eigentlich nur Gast sind auf dieser Erde. Was sage ich? Das wisst ihr eigentlich alle. Allerdings mit einer ganz bestimmten Aufgabe, nämlich Botschafter zu sein für die Liebe Jesu, um sein Licht hinauszubringen, um sein Evangelium hinauszubringen, um die Vergebung Jesu zu leben. Wenn wir selbst nicht Licht sind, wenn wir das selbst nicht tun, wie können wir Vorbild sein? Wir haben gerade gebetet dem Vater unser, dass wir auch anderen vergeben wollen, weil Jesus uns vergeben hat. Er war der Erste, der für unsere Schuld eingestanden ist. Und wir haben die Kraft und die Möglichkeit, anderen zu vergeben. Und ich höre ganz oft, schaff das noch nicht. Gott sei Dank kommt das Wörtchen noch dazwischen. Da gibt es ja noch Hoffnung. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will das nicht. Und dann weiß ich, wie weit weg sie vom Jesu-Herzen sind. Und ich bete für solche Menschen ganz besonders. Wir sollen Wegbereiter sein für unseren großen, wunderbaren Gott. Wegbereiter auf dem Weg zum Vater. Das dauert, bis man das geschnallt hat. Eigentlich gehöre ich als Christ zum Bodenpersonal Gottes. Haben wir das verstanden? Ich gehöre zum Bodenpersonal Gottes. Hey, wisst ihr, das ist eine Ehre. Das ist so, als ob dich dein Chef in einen ganz hohen Stand erhebt. Wir sind Mitarbeiter des Höchsten, des Königs aller Könige. Gott hebt dich da in einen Königsstand hinein. Was machen wir da manchmal mit? Wer das aber verstanden hat, der soll mal aufstehen. Wer hat verstanden, dass er zum Bodenpersonal Gottes gehört? Kommt, Leute, was wir hier machen, ist Training. Wir müssen uns mal bewegen. Wir brauchen das vom Einsatz draußen. Wer gehört zum Bodenpersonal Gottes? Aber wenn wir nicht aufstehen, wer sieht das als allererstes? Gott, nein, der Feind. Gott sieht es sowieso, aber Gott zwingt dich ja nicht. Der Feind sieht es und der nutzt diese Schwäche, dieses Zweifeln, ich weiß nicht, das nutzt der Feind, um dir noch einen Stein in den Weg zu legen, damit du da erst gar nicht hinkommst. Und wir sind hier in einer Schule, eine Gemeinde ist immer auch eine Schule, wo wir lernen, wo wir trainieren, wie das funktioniert, wo wir uns gegenseitig Mut machen und sagen, hey, steh auf, ich weiß, das nächste Mal werdet ihr aufstehen, wenn ich frage. Ich frage eigentlich viel zu wenig. Ist natürlich auch jetzt ein bisschen Freude dabei und es muss auch Spaß machen, ein Kind Gottes zu sein. Wir dürfen in Freuden aufstehen. Fühlst du dich schwach und klein? Ja, ich kenne das. Oh, was habe ich mich schwach gefühlt. Ich wusste ja um meine Fehler und mein Versagen, aber ich wusste auch irgendwann, der Feind wartet darauf, dass ich mich so klein fühle wegen meiner Schuld. Nein, hier, wir haben das Kreuz. Das ist jetzt nur ein Symbol. Ja? Wir haben das Kreuz. Jesus ist für uns alle gestorben. Wir dürfen all unsere Schuld abgeben. Und was steht da in 1. Johannes 1,9? Wer seine Schuld bekennt, da ist Gott gerecht, er wird sie vergeben und sie ist ausgelöscht. Und Micha steht, und was in der Tiefe des Meeres liegt, was Gott hineingeschmissen hat, das darf niemand mehr ausgraben. Und das macht der Teufel über die, die uns kennen. Sagt, hast du die gesehen? Ey, die steht da heute vorne und predigt oder erzählt uns irgendwas von Gott. Und früher hat sie schon die Schüler in der Schule getreten und was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine? Es ist der Teufel, der die Menschen gebraucht, um uns immer wieder ein schlechtes Gewissen zu machen. Nein, brauchen wir nicht. Wir leben in der gefallenen Welt. Gott hat uns vergeben. Wir brauchen ihm nur zu sagen, dass es uns leid tut und dass er uns helfen soll, dass wir das nicht mehr machen. Ich lese mal einen Text. Ich habe so ein altes Lied von Manfred Siebert gefunden. Also das hier, ja. Und da geht es unter anderem, das Lied ist nicht so schön, aber der Text ist schön. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Ist das nicht schön? Wisst ihr, was das heißt? Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Soll ich weiterreden? Wir nennen uns hier, die meisten in Deutschland nennen sich Christen. Sind wir es wirklich? Wenn du deinem Nächsten nicht sagst, dass dir vergeben ist durch das Opfer am Kreuz und dass seine Schuld weggewischt ist und dass er geliebt ist von Gott und dass er auch Jesus auch für ihn gestorben ist und dadurch der Weg für ihn zum Himmel frei wird. Wenn du das weißt und nicht sagst, dann machst du dich schuldig. Ich könnte den Satz jetzt noch weiter schreiben. Heißt eigentlich nichts anderes. Wenn du etwas erkannt hast, was Gott von dir möchte oder was du deinem Nächsten sagen sollst und du sagst es nicht, damit der in seine Berufung kommt, dann machst du dich schuldig. Und ja, manchmal nehmen die Menschen dir das für übel, weil der Teufel ja auch noch da ist und dem anderen dann sagt, was sollen die mir sagen? Die hat überhaupt kein Recht, dir was zu sagen. Wir haben kein Recht, jemanden zu zwingen. Aber wir haben die Verpflichtung zu sagen, was in Gottes Wort steht. Und dass dein Bruder und deine Schwester Geliebte sind und Gerettete sind. Und wir müssen üben, dass wir sie so annehmen, wie sie sind. Und wenn wir das nicht sagen, und dann heißt das auch, unser Schein, unser Licht wird immer dunkler. Je mehr wir über die Liebe Jesu reden, je mehr sind wir Licht in dieser Welt. Und je mehr wir vergeben, je mehr sind wir Licht. Es passieren viele Dinge, wo es menschelt halt unter uns. Ist doch normal, ich rempele jemanden nun mal an, auch mit Worten. Und ich verletze auch jemanden. Aber wo keine Vergebung ist, ist keine Liebe vom Himmel. Vom Himmel, die Liebe bedeutet immer auch vergeben. Und dann sind wir Licht. Und dieses Lied, es geht weiter, nur ich habe es jetzt nicht hier geschrieben. Glaub doch nicht, zu Gott käme schließlich jeder sowieso. Das denken Menschen auch. Oh, Gott ist ja da, irgendwann kommt jeder zu Gott. Nein, du kommst eben nicht zu Jesus. Was steht in der Bibel? Wann kommt man zu Jesus? Und wenn du es auch willst, du musst es auch Gott sagen, der zwingt dich doch nicht in den Himmel mit ihm zu leben für eine ganze Ewigkeit. Nein, so steht es nicht geschrieben in Gottes Wort. Glaub nicht, zu Gott käme schließlich jeder sowieso und der Weg sei einerlei, also egal. Mancher Weg ist blind und endet bald schon irgendwo und manche Spur führt weit und führt an Gott vorbei. Was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass kein Mensch sich selber retten kann. Da kannst du noch so gut sein, da kannst du LKWs voll Klamotten und was weiß ich, nach Rumänien fahren, da kannst du 1000 Kerzen anzünden, sie retten dich nicht. Sie schaffen dir auch keinen besseren Platz, das ist falsche Lehre. Sie schaffen dir keinen besseren Platz im Himmel, wenn du überhaupt reinkommst. Reinkommst du, wenn du möchtest. Und du sagst, hier Jesus, hier bin ich. Und ich habe Schuld auf mich geladen und es tut mir leid. Vergib mir. Vergib mir im Namen Jesu. Und fang neu heute mit mir an. Ich möchte mit dir sein. Ich möchte deine Liebe aufsaugen. Freiwillig darfst du Ja zu Jesus sagen, aber Jesus wird dich nie zwingen, mit ihm zu leben. Und das dürfen wir eben auch nicht. Was du weißt, das sag in Liebe, aber sag es klar, dass der Mensch sich selber eben nicht retten kann. Nur am Kreuz, wo Christus hing und für uns durstig war, da fängt der Weg zu Gott und zu seiner Quelle an. Sprich mit dem, der ohne Christus auszukommen meint, der nur lacht und widerspricht. Jeder braucht den Mann am Kreuz, auch wenn es nicht so scheint. Mancher stirbt längst ohne ihn und er merkt es nicht. Und so haben wir viele Menschen, die geistlich tot sind, die neben uns leben und nichts von Jesus wissen. Wir hatten noch nie so ein großes Feld zum Arbeiten für Gott wie heutzutage. Es ist so, als schickt uns Gott die Menschen aus aller Welt, die Jesus noch nicht kennen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wir müssen nicht mehr in Mission nach Afrika. Die bekehren uns schon heute. Als ich Kind war, da sind unsere Leute in Mission gegangen in alle Welt. Heute ist Europa so finster, weil sie Gott meistens verleugnen. Heute kommen diese Leute aus aller Welt zu uns und missionieren hier bei uns. Ist das nicht traurig? Das ist traurig. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben von Gott einen Auftrag bekommen und der heißt nicht Bequemlichkeit, nur noch schaffen, schaffen, drei Schichten, größere Häuser bauen, stundenlang vielleicht irgendwo in viereckige Kästen schauen, gehört alles heutzutage dazu. Oder beleidigt sein, enttäuscht sein, obwohl wir das ja erleben im Alltag. Da können auch wir lernen, immer und immer wieder Überwinder zu sein. Und für ein Stück gehört das natürlich zu unserem Leben, aber es ist nicht unser Auftrag. Wir haben noch einen Auftrag. Und es ist eindeutig beschrieben, was das heißt. Ich lese mal etwas deutlicher, ich bin ja noch nicht richtig in die Bibelstellen reingegangen. Lasst uns laufen, nicht, ja mal gucken, kommt's heute nicht, kommt's morgen, wir haben ja noch Zeit, ich bin ja noch so jung. Wisst ihr, was ich meine? Lasst uns laufen, das heißt echt, bewegt euch, tut was mit Geduld trotzdem in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Gott nennt es einen Kampf. Und aufsehen, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Weil ohne den schaffen wir es ja gar nicht. Ich mache mal weiter, wir lesen ein bisschen Bibel, weil jetzt. Nochmal, wir gehen nochmal auf den ersten Vers. Es gibt viele Übersetzungen und ich lese gerne in verschiedenen Übersetzungen. Wir fangen mal an. Wie Zuschauer im Stadion die Wettkämpfer anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Und dieser Platz zum Anfeuern, der ist hier. Und der ist da, wo ich meinen Bruder, meine Schwester treffe. Hey, warst du bei dem zum Gebet? Wie sieht's aus? Sollen wir noch mal beten? Wie oft beten wir auf der Straße, wo wir gerade stehen, weil wir spüren, jetzt ist es wichtig. Hast du die mal besucht? Hast du da mal geholfen? Hast du die Not von der Familie gesehen? Anfeuern, etwas zu tun, bei Jesus zu bleiben, falsche Bilder zurechtrücken und sich ermutigen, etwas zu tun, damit ich dieses Geschenk des Empfangens spüre, wenn ich was tun, was Gott macht in meinem Herzen. Ich habe ein paar Jahre in Belgien gelebt und da bin ich so ein bisschen zur Ruhe gekommen von meiner Arbeit. Ich musste jetzt gerade mal nicht so arbeiten. Und dann habe ich mir samstags zur Aufgabe gemacht, ich wusste gar nicht, dass das dort gibt, aber in Brüssel hinter einer der reichsten Straßen Brüssels, wo Pelze für 10.000 und was weiß ich wie viel ausgestellt sind, hinter diesen Straßen sind die reinsten Ghettos. Hinter diesen Straßen sind Armenhäuser, Menschen, die einst Ärzte waren, Rechtsanwälte waren, also nicht irgendwie, ach, wo man sagt, auch leider abwertend Hartz-IV-Empfänger oder nein, es, auch die waren dabei, klar. Aber meistens Leute, die mal Rang und Namen hatten und die dort gelandet sind, die sich selbst nicht mehr tragen können, die nicht mehr weiter wissen, die dort kommen, um zu duschen und sich ein Esspaket abzuholen. Und dieses Armenhaus, da bin ich jeden Samstag hingegangen und die Familie dort sagte zu mir, was machst du da? Hast nichts Besseres zu tun? Da verdient man überhaupt nichts. Und ich bin sicher, dass der ein oder andere hier das kennt, wenn man so angemacht wird von Freunden, die lieber feiern gehen wollen mit dir. Und du weißt genau, was du verdienst. Ein Herz voll Liebe. Ein Herz voll strahlenden Augen. Vielleicht auch Augen der Ohnmacht. Und du nimmst jemand nur mal die Hand und die Tränen laufen. Ich sehe doch, was los ist in den alten Heimen. Die armen Menschen alleine, niemand ist da. Und du lächelst sie nur an und du ziehst die Maske runter und dann kommt dein Strahlen entgegen. Ich denke, was macht der Teufel mit uns hier? Er macht die Menschlichkeit kaputt. Er macht die Gemeinschaften kaputt. Er macht alles kaputt. Die Menschen brauchen ein Lächeln, sie brauchen eine Umarmung und wir dürfen sie nicht umarmen. Und wenn ich das wage, muss ich gucken, dass niemand da ist, damit ich nicht rausfliege, sonst darf ich meinen Schwiegervater nicht mehr besuchen. Und die Menschen dort kann ich auch nicht mehr anlächeln. Wo sind wir hingekommen? Und dann kommen Menschen und sagen, was verdient man denn dabei? Ich wünsche euch, dass ihr das spürt, was es bedeutet, seinen Verdienst von Gott zu haben. Diese Liebe, die in uns ist, die uns trägt und wo so viel da ist, dass wir gar nicht anders können, als dass wir sie weitergeben müssen. Wir waren beim ersten Satz, oh weia. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert, vor allem die Sünde, die uns auf dem Weg steht, ne? Die uns immer wieder fesseln will und die uns immer wieder vereinnahmt. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Unser Ziel, das kennen wir, ne? Unser Ziel ist auszuharren, Ausdauer zu haben, bis Jesus kommt, weil wir wollen auf den Herrn warten, wir wollen gern mit ihm leben. Ich habe so eine schöne Erklärung für Ausdauer gefunden. Ausdauer ist diese ständige Entschlossenheit, weiterzumachen, trotz der Umstände. Trotz der Umstände weiterzumachen, nicht aufzugeben. Es sind nicht wenige Menschen hier. Jeder von uns hier ist so viel wert. Wir sind eine Vielzahl an Menschen, die ganz viel bewegen können. Und wenn die alle wieder da sind, die jetzt Angst haben zu kommen, dann platzt die Bude. Und ich weiß, es wird schlechtere Zeiten kommen und die Menschen werden Angst haben. Wo geht man hin, wenn man Angst hat, wenn man nicht mehr weiter weiß? Ich bin nach dem Krieg geboren und da waren die Kirchen noch voll. Die Menschen hatten die Horrorszenarien noch in ihren Köpfen. Sie haben sich an Jesus festgehalten und dann kam die Hochzeit. Die Hochzeit, wie nennt man das? In der zivilisierten Welt gab es ja einen Wohlstand ohne Ende, jedes Jahr mehr und mehr. Und je mehr Wohlstand es gab, je leerer wurden die Kirchen. Wisst ihr jetzt, warum Leid so wichtig ist? Du nimmst deinen Wohlstand nicht mit in den Himmel. Ganz und gar nicht. Vers 2, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen auf diesem Weg, sondern allein auf Jesus. Nicht, ach, es lohnt ja gar nicht. Ey, denkst du echt, das macht Sinn? Denkst du das echt? Guck mal, sind doch nur wenig da, das macht doch gar keinen Sinn, nochmal an Kinderarbeit zu denken. Oh doch, macht es Sinn. Unsere Kinder sind immer noch da. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn Eltern sagen, die müssen schon so viel Maske tragen und die werden mir krank. Warum sollen die jetzt hier stundenlang auch noch mit den Dingern rumlaufen? Die sollen Luft tanken, Luft atmen. Unsere Kinder brauchen Luft. Ich kann das gut verstehen und wir brauchen es übrigens auch. Schaut allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger zum Ziel gelangt. Und wisst ihr, ich habe ein bisschen weiter gelesen, ich kann ja da nie aufhören. Da steht im Vers 5, mein Sohn oder auch meine Tochter, ihr seid alle angesprochen, wenn der Herr dich zurechtweist, und das tut er oft über sein Wort, das tut er über Geschwister, das tut er über Umstände, die er kommen lässt. Gott weist uns zurecht. Und wenn er das tut, sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Lass dich nicht entmutigen. Nimm es an. Lest mal selbst weiter in den Bibelstellen. Das ist fantastisch, was da alles steht. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ne? Vers 6. Kennt ihr das? Kennt ihr? Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wir werden im Bibelkreis da auch noch drüber reden. Es geht hier um einen geistlichen Kampf. Für alle von euch gilt, werdet stark durch den Glauben. Epheser 6, Vers 10, 12. Werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Ist das jetzt das Bild? Okay, dann wollen wir uns die Waffenrüstung anschauen, weil Gott schickt uns nicht in den Kampf ohne Waffenrüstung. Und das ist jetzt nur mal ein Bild, was ich gefunden habe, wo ich dachte, in Epheser steht ja der Gürtel der Wahrheit, ne, rechts oben, der Gürtel der Wahrheit, dann links Brustpanzer der Gerechtigkeit, dann ganz unten die Stiefel, um einzutreten für das Evangelium, dann das Schild des Glaubens rechts und links wieder, oben kommt dann der Helm des Heils und das Schwert des Geistes links. Was hier auf diesem Bild nicht draufsteht, das habe ich dann noch hingeschrieben, das fehlt so oft in den Bildern, ich weiß gar nicht warum, es ist das Wichtigste. Es ist die Lanze des Gebets und auch das kommt da drin vor. Das ist so von Gott dargestellt mit diesen Begriffen und wir werden jetzt in der Zukunft jedes Mal einen Begriff nehmen und in die Predigt reinnehmen, weil das ist so viel, das könnte man nie in eine Predigt machen, das geht nicht. Ich wollte es euch jetzt nur mal zeigen, was auf uns zukommt und was Gott damit meint. Und dann haben wir in Epheser 6, Vers 10 bis 12 stehen, für euch gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus und dem Vertrauen auf seine Macht. Greift zu diesen Waffen Gottes. Wir müssen erstmal wissen, was damit gemeint ist. Das werden wir jetzt noch nicht weiß. Alles nochmal lernen oder vertiefen. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Aha, jetzt sehen wir auch schon, wer unser Gegenspieler ist. Das wissen wir ja auch. Aber warum dieser Kampf nötig ist? Es geht um den Teufel abzuwehren, damit er uns nicht von unserem Weg abbringen kann. Und weiter in Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen. Wörtlich heißt das die Weltbeherrscher der Finsternis. Das ist der Teufel mit seinen Engeln, mit seinen Dämonen. Und im Unsichtbaren treiben die ihr unheilvolles Wesen. Das sehen wir jeden Tag, das erleben wir jeden Tag. Und dem können wir uns nur entgegensetzen, wenn wir diese Waffenrüstung Gottes auch wirklich anhaben. Wenn Gott so etwas sagt zu uns, dann hat er auch schon alles durchdacht. Gott hat einen Plan, wie er mit uns umgeht, wie er uns warnt, wie er uns vorbereitet, wie er uns schützt und auch zurüstet, ausrüstet mit allem, was wir brauchen, um in dieser gefallenen Welt überhaupt bestehen zu können. Und deswegen brauchen wir auch keine Angst zu haben von so einem gewaltigen Einsatz, denn Gott selbst, der Herrscher dieser Welt, der König aller Könige, unser Vater, er schickt uns. Er ist ja unser Auftraggeber und er ist dabei. Der Feind, unser Gegenspieler, er kennt unsere Schwächen ganz, ganz, ganz genau. Und er versucht, unser Gehen zu behindern. Er versucht, diese Wege zu verschütten. Er versucht, unsere Sicht zu verblenden. Er versucht, uns lahmzulegen und uns zu kränken. Er schickt Krankheiten und Umstände, um uns von dem Vorhaben Gottes abzubringen. Zu den Lebenslügen, die wir sowieso schon haben, schickt Satan uns noch ein paar zusätzliche. Ach ja. Das sollen mal die anderen machen. Ich allein kann da sowieso nichts ausrichten. Ich bin sowieso noch nicht so weit und ich kann ja auch sowieso noch nicht reden. Ich habe keine Zeit, ich bin noch zu jung. Ach, erstmal die Kinder großbringen, dann vielleicht mal. Und außerdem brauche ich jetzt mal einen gemütlichen Fernsehabend. Und sogar manchmal hätte ich nur nicht geheiratet, selbst das habe ich schon gehört. Und letztlich lässt der Feind uns durch die geschickten Taktiken zweifeln an allem, was eigentlich göttlich ist. An wirklich allem. Und manchmal sogar lässt er uns zweifeln an Gott selbst. Wie kann Gott so etwas zulassen? Hören wir das nicht täglich? Aber es ist nicht Gott, der diese Welt zerstört, der dieses Unheil bringt. Es sind die Menschen selbst. Welcher General würde seine Soldaten in eine Schlacht schicken ohne Waffen? Wir sehen ja gerade, was Putin macht, wie er vorbereitet, alles hinstellt und so. Und auch die anderen bereiten sich vor. Aber welcher General hat keine Strategie? Die haben schon Strategien. Und sie haben Informationen über die Truppenbewegungen des Feindes. Das wäre ja ein grausamer und dummer General, wenn das nicht so wäre. Aber Gott ist nicht so. Er möchte, dass du vorbereitet bist. Und er sagt uns, dass das Leben auf dieser Erde ein täglicher Kampf ist. Ein geistlicher Kampf, kein körperlicher Kampf. Den machen wir uns meistens selbst. Gott lässt manche Umstände in der Tat geschehen, damit du stark wirst, damit du ein Überwinder wirst, damit du lernst, den Umständen dich dagegen zu stellen, damit Streit und Ohnmacht dich eben nicht aus der Bahn werfen, damit du standhaft bleiben kannst, deinen Platz nicht verlässt und sagst, Herr, was willst du, dass ich hier tun soll? Erstmal üben, standhaft zu sein, Überwinder zu sein, sag ich jetzt mal. Gott hat vielleicht eine andere Wegrichtung für dich. Auf alle Fälle ist es ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch, zwischen Wahrheit und Lüge. Und Gott sagt uns auch, dass wir eine Rüstung brauchen, um gegen den Feind zu bestehen. Und er zählt sie auf in Epheser 6. Darum nimm die Waffen Gottes. Kannst du weiterklicken? Ja. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Wenn es zum Kampf kommt, rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel. Ich habe mal unterstrichen, was die verschiedenen Waffenrüstungen sind, wie ihr sie eben im Bild gesehen habt. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und seine Gerechtigkeit, das ist eure Rüstung. Marschiert mutig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Das ist eine lange Liste, die wir in den Folgepredigen abarbeiten werden. Und wir haben aber verstanden, der geistliche Kampf ist Bestandteil unseres Lebens. Es ist nichts Außergewöhnliches. Und niemand muss sich fragen, was habe ich nur getan, dass ich so viel erleiden muss? Nein, Gott macht doch aus allem das Beste und er wird dich auch durch das Leid führen. Wir leben nun mal hier in der gefallenen Welt. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Noch nicht. Wir gehen und kämpfen für Gott. Der Feind sieht das natürlich nicht gerne. Er wird uns angreifen und er wird uns Steine in den Weg legen. Er wird uns aufwiegeln wollen, untereinander. Er wird Beziehungen zerstören und auch Gemeinden. Er wird Hindernisse in den Weg legen. Er will uns bis zur Ohnmacht und zum Aufgeben bringen. Und wie viele Menschen haben nicht schon aufgegeben? Wir brauchen aber keine Angst zu haben, denn wir sind Überwinder. Dank Gottes Hilfe. Wir als einzelne Person, aber auch wir als Gemeinde, wir können nicht standhaft sein gegenüber den Mächten der Finsternis ohne diese geistliche Waffenrüstung. Nun, nicht alle Christen sind gleich starke Kämpfer. Nicht jeder steht an vorderster Front. Doch wer Christ ist, der ist auch ein Kämpfer. Egal, wie groß, wie klein, an welcher Stelle wir stehen, ist so ein bisschen wie am Fußballfeld. Ne? Der eine, der muss richtig stürmen und loslegen und da wird man bestimmt keinen, der schwacher Läufer ist, hinstellen, sondern da wird man schon einen Schnellen hinstellen. Und ich glaube, dass Gott auch so ein Feld für uns hat, wo er uns je nach unseren Stärken und Neigungen hinstellt und sagt, das kannst du. Und manche setzt er zu Hause auf den Stuhl und sagt, du sollst jetzt beten. Genau für diese Angriffe. Nicht jeder muss rumlaufen. Paulus sagt, als Christ stellt man sich darauf ein Kämpfer im Kampf des Glaubens zu sein. Wir können das auch lesen, wer das möchte, im 1. Korinther 9, Vers 25 und 27. Da steht das, da steht einiges darüber. Und ich meine, Paulus hat auch deutlich gemacht, dass Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, in eine Atmosphäre eintauchen, in der wir nicht mehr ohne Schutzanzug leben können. Und das erinnert mich an Astronauten zum Beispiel, die für ihren Weltraumflug gut vorbereitet werden und nie ohne diese Schutzanzüge fliegen würden. Man weiß, dass es dort oben kalt ist, die Astronautenanzüge schützen. Oder das Bild des Feuerwehrmanns kam mir in den Kopf. Wenn der in ein brennendes Haus geht, ohne Schutzanzug? Nee, ne? Oder würde ein Rennfahrer in sein Rennauto steigen ohne seinen Schutzanzug? Nein. Dann gibt es da noch den Helm mit Kopfhörer drin und Mikrofon. Und ich denke mir, wenn in heißen Ländern im Süden so ein Rennen ist, wäre es doch mit einem T-Shirt wesentlich angenehmer, oder? Trotzdem zieht der Rennfahrer so einen Anzug an, steckt sich da rein. Oder ein Eishockeyspieler. Wenn die ein Spiel haben, haben sie ziemlich mächtige Anzüge an. Und auch sie haben einen Helm auf und sogar noch ein Gitter vorm Gesicht. Sie rennen auf dem Eis mit Schlittschuhen. Könnte man sich nicht viel einfacher auf dem Eis bewegen, ohne diese schwere, unbequeme Kleidung? Warum legen alle so einen Wert auf diese Ausstattung? Weil sie sich der Gefahren bewusst sind, denen sie sich aussetzen. Sie wissen ganz genau, wenn wir das nicht tun, kann mich das mein Leben kosten. Eigenschutz ist wichtig. Man muss sich vorsehen. Wie kommt es dann, dass Christen meinen, ohne Schutzkleidung in diesen Kampf einsteigen zu können, der nie zu gewinnen wäre ohne Gott und ohne seine Waffenrüstung? Wieso gehen wir ganz oft leichtfertig damit um? Gott hat uns extra gewarnt und eine Schutzkleidung gegeben, doch wir nutzen sie meistens nicht oder viel zu wenig, je nachdem. Und dabei warnt Gott uns und er sagt, euer Widersacher, der Teufel, er geht umher und sucht den, den er verschlingen könnte. Nicht mal anstecken, ein bisschen Schwierigkeiten machen, er schubst uns so ein bisschen aus der Bahn. Nein, er verschlingt uns. Das Wort hat einen Grund. Er will uns ganz verschlingen. Der will uns alle fertig machen. Er, der Teufel, will uns vernichten. Er will nicht, dass wir zu Jesus kommen. Er will nicht, dass wir gerettet werden. Er will unsere Lebensfreude rauben. Es ist wichtig, dass wir um die Gefahren wissen, dass wir sie anschauen und dass wir sie ernst nehmen und gegenseitig unterstützen darin, uns zu warnen. Wir kennen doch das Wort aus Kolosser 3,16. Lasst das Wort Christi reichlich, reichlich unter uns wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Die geistliche Waffenrüstung, sie ist nötig auf unserem Weg. Epheser 6, Abvers 10 steht nochmal ganz Wichtiges für uns zur Warnung. Seid stark. Soll ich mal probieren, ob es geht? Nee, doch. Seid stark im Herrn, in dem Herrn und der Macht seine Stärke. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und die Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, dann seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Ich meine, dass viele Christen ausgesprochen harmlos leben. Sie wissen zwar um die bösen Mächte, sie singen, sie beten, aber praktisch leben wir in den Gemeinden, als gäbe es diesen geistlichen Kampf gar nicht. Man rechnet mit menschlichen Problemen, klar, die hat ja jeder, aber man denkt nicht daran, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Unser Problem ist, dass wir zumeist nur mit dem rechnen, was wir sehen, mit dem, was wir packen können, was wir sehen können. Wir sind ja so unglaublich vernünftig. Wir sind ja so aufgeklärt. Wirklich? Da muss auch immer wieder ehrlich gesagt werden und bekannt werden, dass ich nicht immer die Waffenrüstung so anziehe und gebrauche, wie Gott sagt, dass es wichtig wäre. Seit den 80er Jahren, Geschwister, nimmt das Interesse an Okkultismus sowas von zu, an Satanismus, an übernatürlichen Dingen, an allen Formen der Esoterik, es nimmt so gewaltig zu. Wir unterschätzen die Folgen. Durch Verführungen, durch Irrlehren und Anfechtungen aller Art wird die Gemeinde Jesu mit jedem Einzelnen gewaltig auf den Prüfstand gestellt. Und da spricht Gott von Frieden. Frieden trotz Kampf? Ja, Friede ist ja nicht die Abwesenheit von Kampf, sondern Friede ist immer die Anwesenheit Gottes in dir. Friede ist die Anwesenheit Gottes in dir, trotz Krankheit, trotz Corona, trotz deine Umstände, trotz finanzielle Nöte. Und Frieden, den brauchen wir und der sollte in uns sein. Wir Christen haben doch die Seite gewechselt. Wir leben nicht mehr unter Satans Herrschaft. Wir leben unter der Herrschaft von Christus und damit stehen wir aber im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der Feind ist ja nicht sichtbar, aber dennoch ganz deutlich spürbar. Und ihr merkt, Christsein ist Kampf und kein Chillen in der frommen Kuschelecke. Was sagt Paulus? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die Menschen, die der Feind dafür missbraucht, sind nicht frei. Das muss uns klar sein. Die Menschen, die der Feind gebraucht, sind nicht frei. Sie werden fremdbestimmt und sie werden wie Marionetten gebraucht. Der Feind lässt Ereignisse entstehen. Sie sind gezielt vorbereitet, um dich regelrecht fertig zu machen. Er will Menschen bekämpfen und verführen. Das Angebot in der Welt ist ja groß genug. Er verärgert dich. Er lässt dir falsche Sichten entstehen über Situationen. Er schenkt dir falsche Sichten über Menschen. Er gebraucht deine Schwächen, um dir weh zu tun. Paulus spricht von listigen Anschlägen des Teufels. Und wenn du gerade scheinbar unüberwindbare Probleme hast, wenn du ohnmächtig bist, dann darfst du dich fragen, wie nah bin ich dem Herrn? Suche ich ständig seine Nähe? Bete ich gerade jetzt? Wann habe ich zuletzt Anweisung und Trost in seinem Wort gesucht? War es nicht Luther, der gesagt hat, je mehr ich Arbeit habe, je mehr, dass ich bete? Ich glaube, war Luther, ich weiß nicht genau, aber das wäre für uns auch wichtig. Manchmal höre ich einfach auf und sage, nichts mehr jetzt. Jetzt will ich zum Herrn. Setz mich in eine stille Ecke und spreche erstmal mit ihm. Es sind schleichende Prozesse, die der Feind uns anbietet. Und wir merken oft nicht, wie schnell wir vom Weg wegkommen, wie wir langsam wegebben. Dieser Kampf ist nur mit der Waffenrüstung Gottes auszuhalten und zu bestehen. Paulus sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit wir bestehen können gegen die listigen Anschläge des Teufels. Die Waffenrüstung Gottes, die Kampfkleidung für den geistlichen Kampf, ist Jesus Christus selbst. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Wer Jesus aufgenommen hat, in wem er lebt und wer in ihm lebt, der ist stark in der Macht seiner Stärke. Ich möchte ein letztes Bibelwort zur Ermutigung euch mitgeben. Habt den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich weiß, dass er immer bei mir ist. Sagt euch das immer, in jeder Situation. Ich weiß, dass er immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Amen.